Ja, liebe Geschwister, vor einiger Zeit habe ich im Autoradio mal einen Bericht gehört über einen Bäcker, der vom Finanzamt ungerecht behandelt wurde. Oder besser gesagt, der sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Und den Bäcker muss das wohl so wütend gemacht haben, dass er damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und bei der öffentlichen Diskussion damals war dann, glaube ich, sogar das bis zum Ministerpräsidenten gegangen, was dann letztlich auch eine Änderung im Steuergesetz bewirkt hat. Was war der Streitpunkt? Im Detail weiß ich das nicht mehr so genau, nur den groben Zusammenhang. Und zwar hatte der Bäcker übrig gebliebene Backwaren gespendet. An irgendeinen Wohltätigkeitsverein, sowas wie die Tafel vielleicht. Und das war der Knackpunkt, er wollte auch für diese entsprechenden Backzutaten keine Umsatzsteuer zahlen. Das hat aber das Finanzamt damals abgelehnt. Und zwar mit der Begründung, dass Brotbacken und das anschließende Verschenken unter Liebhaberei fällt. Für den anfallenden Materialaufwand wäre die Steuer zu entrichten. Wie wirkt das auf euch? Im ersten Moment, als ich das gehört habe, war ich genauso empört wie der Bäcker. Das klang für mich irgendwie wie ein schlechter Witz. Ein Unternehmer engagiert sich sozial, übernimmt Verantwortung, sorgt für die Schwachen der Gesellschaft und nimmt damit dem Staat letztlich die Arbeit ab. Und dann erdreistet sich dieser Staat, dafür auch noch die Hand aufzuhalten. Darf man das so beurteilen? Liebhaberei. Den Begriff habe ich mir gemerkt. Das Beispiel hier ist, glaube ich, sehr vielschichtig. Vielleicht kann man auch gar nicht so auf die Schnelle sich dazu eine Meinung bilden. Ich habe da noch lange drüber nachgedacht. Und rein rechtlich ist da ja nichts dran zu rütteln an dem Finanzbescheid. Ich habe das mal ein bisschen recherchiert. Das scheint tatsächlich gesetzlich untermauert gewesen zu sein, zumindest damals. Ab 2012 gab es ja dann eine Gesetzesänderung dazu. Und vielleicht noch mal ganz kurz eine Erklärung. Was wird unter Liebhaberei verstanden? Im Lexikon liest man dazu sinngemäß, unter Liebhaberei ist eine Tätigkeit zu verstehen, die ohne Gewinnerzielungsabsicht ausgeübt wird. Sie wird aus persönlichen Gründen oder aufgrund persönlicher Neigungen vom Steuerpflichtigen betrieben. Sie darf steuerrechtlich nicht berücksichtigt werden. Aus der Liebhaberei resultierende negative Einkünfte können nicht mit positiven Einkünften anderer Art ausgeglichen werden. So ungefähr ist die Gesetzeslage. Ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil sich das ja meistens auf Hobbys bezieht. Aber vom Gesetzlichen mal abgesehen, wie wäre denn der spezielle Fall moralisch zu bewerten? Der Bäcker frönt ja eigentlich nicht seiner liebsten Freizeitbeschäftigung, wenn er seine Brötchen verschenkt. Er dient damit dem Gemeinwohl. Also moralisch doch völlig okay, wenn er für den Aufwand nicht noch Steuern zahlt. Oder? Aus weltlicher Sicht würde ich sagen, ja. Und letztlich hat der Fiskus das ja auch eingesehen und eine Ausnahmeregelung geschaffen. Die Welt funktioniert nach dem Prinzip von Ausgleich und Vergeltung. Mir geht es aber heute nicht um die weltliche Moral. Unter einem anderen Blickwinkel finde ich das ja auch ein bisschen amüsant. Haben die dem Bäcker doch tatsächlich für sein soziales Engagement Liebhaberei unterstellt? Er selbst sieht es aber nicht als Liebhaberei. Ihr seht schon, mir gefällt dieser Begriff. Was könnte sonst die Motivation des Bäckers gewesen sein, wenn nicht Liebhaberei? Was hat ihn getrieben, seinem Nächsten Gutes zu tun? Über die wahren Motive von dem Bäcker ist mir leider nichts bekannt. Ich möchte aber den Blickwinkel noch ein bisschen mehr gegen ihn wenden. Auf der einen Seite will er ein Opfer bringen und auf der anderen Seite findet seine Opferbereitschaft schnell wieder Grenzen. Also doch keine richtige Liebhaberei. Gerechterweise muss ich aber noch sagen, dass der konkrete Bäcker, um den es hier ging, weiterhin Brot gespendet hatte und außerdem die Umsatzsteuer drauf bezahlt hat, zumindest bis zu dieser Gesetzesänderung. Es soll aber auch andere gegeben haben, die wegen der Steuer das nicht mehr gemacht haben, aber das nur am Rande. Ich will jetzt nicht weiter über den Bäcker spekulieren. Eigentlich weiß ich auch viel zu wenig, um mir ein Urteil zu erlauben. Diesen zugegeben ein bisschen verworrenen Einleitungsbeispiel wollte ich euren Sinn für Moral ein bisschen anregen. Die Liebhaberei wird uns noch weiter begleiten. Heute soll noch mal ein Thema im Mittelpunkt stehen, was erst vor wenigen Wochen in der Bibelstunde aktuell war. Der Bibeltext steht dazu in der Offenbarung im Kapitel 2. Das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, die erste der sieben Gemeinden. Es wurde in den Bibelstunden ja schon viel dazu gesagt. Ich war da leider nur selten dabei. Vielleicht ist das Thema auch deshalb für mich noch nicht ganz abgeschlossen. Auch wenn ihr das vermutlich mittlerweile vielleicht auswendig könnt, ich lese das nochmal. Also Offenbarung Kapitel 2 ab Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Soweit erstmal. Ich kenne deine Werke, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Eine ganze Zeit lang denke ich da schon drüber nach, was der Herr damit meint, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich will euch kurz vorweg sagen, was mich dazu gebracht hat, das Thema nochmal aufzugreifen. Also an sich bewegt mich innerlich alles sehr, was mit Entzug von Liebe, mit Abkehr oder mit Verlassensein in Beziehung steht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und zum anderen gab es in der Bibelstunde, als das Epheser-Schreiben besprochen wurde, auch Beiträge mit dem Vorwurf, dass auch unsere Gemeinde hier auf dem Goetheplatz ihre erste Liebe verlassen hätte. Das hat mich beschäftigt. Das wird mich vermutlich auch eine Weile beschäftigen. Und ich finde ja solche Vorwürfe prinzipiell nützlich. Ich denke, die fördern unsere Gehirndurchblutung. Und ich bin wirklich dankbar, dass wir Brüder haben, die ganz klar ihren Standpunkt vertreten. Das fordert mich zum Nachdenken heraus, zur Selbstreflexion. Hat unsere Ortsgemeinde hier am Goetheplatz ihre erste Liebe verlassen? Ich sag's euch gleich jetzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil ich nicht die ersten Werke kenne. Die müsste ich aber kennen, um sehen zu können, ob die jetzigen Werke andere sind. Aber selbst wenn ich die ersten Werke kennen würde, dann müsste ich außerdem noch wissen, ob die eventuelle Veränderung der Werke die ist, die der Herr Jesus hier im Bibeltext anspricht. Also die Frage ist, haben wir uns verändert? Und wenn ja, ist es das, was der Herr kritisiert? Es ist ein schwieriges Unterfangen. Ich kenne unsere Gemeinde ja gerade mal seit 17 Jahren. Und in dieser vergleichsweise kurzen Zeit hat sich natürlich auch was verändert. Aber ich glaube nichts Grundlegendes. Leider kenne ich die schweren und die schwersten Zeiten in unserer Gemeindegeschichte nicht. Die Weltkriege, den Nationalsozialismus, den Kommunismus. Wie war es da? Was war bis 1990? Was war da anders als heute? Den einzigen größeren gesellschaftlichen Umschwung, den ich bewusst miterlebt habe, war die sogenannte Wende 89. Und ich weiß, dass sich seit 1990 im Allgemeinen in ganz Deutschland viel geändert hat. Wir in der ehemaligen DDR haben zum Beispiel gelernt, dass alles seinen Preis hat. Neu für uns war auch, dass man tätige Nächstenliebe von der Steuer absetzen kann. Und was viele gespürt haben, trotz dass die Grenzen der Reisefreiheit und der Entfaltungsmöglichkeiten weiter geworden sind, sind die Herzen der Menschen enger geworden. Oder gerade deshalb? Man musste ja ab jetzt für sich selbst sorgen. Es war keiner mehr da, der einen an die Hand genommen hat, der alles vorgeschrieben hat, der für einen gesorgt hat. Früher hatte man kaum Möglichkeiten, seine Geschicke selbst zu lenken. Der Schwache hat seine Schwachheit weniger gespürt, weil der Starke nicht so konnte, wie er wollte. Soziale Gleichheit, staatlich erzwungen. Aber nicht Reichtum, sondern Mangel für alle oder fast alle. Das hat aber zu mehr menschlicher Nähe geführt. Weniger gestört von Neid und Missgunst. Es hatte ja keiner was, bis auf vielleicht ein paar sogenannte Bonzen. Das waren aber absolut gesehen nur wenige. Und man hat sich gegenseitig geholfen. Denn solange Menschen in ihrem Schicksal durch höhere Gewalt vereint sind, sind sie viel eher bereit, dem Nächsten zu dienen. Man ist sich seiner eigenen Hilfsbedürftigkeit bewusster und sieht deshalb auch diese Hilfsbedürftigkeit im Anderen. Doch sobald die Not, der äußere Feind oder die höhere Gewalt verschwunden sind, gehen die Starken ihren Weg und lassen die Schwachen zurück. Wer dann mit wem noch redet und Beziehungen pflegt, das wird ab jetzt vom Bildungsgrad, vom gesellschaftlichen Erfolg oder vor allem von der Dicke des Portemonnaies abhängig gemacht. Die ehemaligen Schicksalsbeziehungen zerbrechen. Es fehlt schlicht der Grund der gegenseitigen Zuwendung. Dieses Phänomen scheint dem gefallenen Menschen leider in die Wiege gelegt zu sein. Krieg, Verfolgung und Tod können nicht zerstören, was der Wohlstand an Zerstörung anrichtet. Und ich denke, aus dieser Perspektive ist vielleicht speziell unsere jetzige Generation so schlimm dran wie nie zuvor. Zumindest was die Mitmenschlichkeit betrifft. Und bei uns hier, wie haben die ändernden Zeiten sich auf uns ausgewirkt, auf unsere Gemeinde? Zu Ephesus sagt der Herr, ich kenne deine Werke, deine Mühe, dein Ausharren, hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wie geht das? Werke, Mühe, Ausharren, alles ohne Liebe? Ohne die erste Liebe? Woran erkenne ich Werke ohne Liebe? Und woran erkenne ich Werke mit Liebe? Kann man das überhaupt von außen Also als Außenstehender erkennen, wenn jemand Werke tut, vielleicht sogar mit Mühe. Wie erkenne ich, ob der bei seinen Werken Liebe hat? Die erste Liebe hat zum Herrn. Wer will beurteilen können, ob unsere Gemeinde bzw. die einzelnen Geschwister noch die erste Liebe zum Herrn haben? Oder ob sie diese erste Liebe verlassen haben? Wer ist da so nah dran, außer der Herr vielleicht? Kennen wir uns untereinander so gut, um das beurteilen zu können? Also ich persönlich kenne niemanden hier im Saal so gut. Und deshalb ist zumindest für mich an dieser Stelle Schluss. Ich kann darüber kein Urteil fällen. Ich weiß nicht, in welchem Zustand wir uns befinden, in welchem Zustand sich die einzelnen Geschwister befinden. Und ich glaube, das Ephesus-Schreiben ruft uns nicht zum Fremdurteil auf. Es führt mich viel eher zum Selbsturteil. Jeden zu sich selbst. Wie wollte denn auch ein Dritter meine Beziehung zum Herrn so erkennen können, um sich ein Urteil zu erlauben? Das geht nicht. Aber zwei sich Liebende untereinander erkennen das sehr wohl. Sie spüren sehr wohl, ob die Werke aneinander noch mit Liebe getan werden. Ob die Art und Weise der Werke noch so ist wie am Anfang. Könnte ich meiner Frau noch so zärtlich über die Wange streichen wie am Anfang? So, dass sie mir das auch glaubt. Auf die Weise, dass ihr das warme Gefühl und die Schmetterlinge im Bauch von damals zurückkehren. Oder würde sie meine Zärtlichkeit als Lüge empfinden? Und vielleicht habe ich das ja auch genau deswegen schon lange nicht mehr getan, weil ich ahne, dass sie meine Lüge sofort bemerken würde. Sage ich mir dann vielleicht innerlich, bitte frag mich nicht, damit ich nicht lügen muss. Und habe dann Angst, ihr so nahe zu kommen, dass ich ihr meinen Zustand offenbart. Manche Frauen verzichten auf die Zärtlichkeiten ihres Mannes, um ihnen die Lüge zu ersparen. Und sich selbst die Demütigung, die ungeheure Demütigung, die von geheuchelter Liebe ausgeht. Es betrifft aber nicht nur die Frauen. Es gibt auch Männer, die den leeren Blick ihrer Frau, der früher so viel Bewunderung ausgestrahlt hatte, die an diesem Blick nichts Begehrenswertes mehr finden können, weil es so niederdrückend ist zu spüren, kaum mehr eine Bedeutung im Leben ihrer Frau zu haben, weil sie vielleicht ihre eigenen Wege geht. Der relativ bekannte Sänger Herbert Grönemeyer singt in einem seiner ersten Lieder »Schatten im Blick«. Dein Lachen ist gemalt, deine Gedanken sind nicht mehr bei mir. Streichelst mich mechanisch, völlig steril, eiskalte Hand, mir graut vor dir. Mein Vater, also mein irdischer Vater, hat bis zum Schluss, kurz bevor er meine Mutter verlassen hat, ihren Kuss gegeben, wenn er von Arbeit kam. Und ich, der ich das als Jugendlicher gesehen habe, konnte nicht wissen, dass das ein Werk ohne Liebe war. Wie sich für mich im Nachhinein herausstellte, offenbar schon lange. Lange vorher war die ursprüngliche, die erste Liebe schon gestorben. Die Werke an sich sind kein Beweis für Liebe. Werke können noch lange fortgeführt werden, auch gänzlich ohne Liebe. Die zwei Menschen, die es aber betrifft, spüren den Zeitpunkt, an dem ihre Liebe stirbt. Das sind alles Szenen unseres Lebens. Und wer in seinem Leben einen Menschen liebt oder mal geliebt hat, weiß um die Dinge. Wenn auch vielleicht nur diffus und unbewusst. Ich kann es nicht besser in Worte fassen, welche Gedanken und Gefühle in mir entstehen, wenn ich den Vorwurf unseres Herrn lese. Ich kenne deine Werke, deine Mühe und dein Ausharren, aber du hast deine erste Liebe verlassen. Liebe ist Leben. Und wo keine Liebe mehr ist, ist kein Leben mehr. Werke, Mühe, Ausharren können mich nicht mehr retten, wenn die Liebe tot ist. Nichts hat mehr einen Wert, wenn die Liebe fehlt. Werke ohne die erste Liebe kann ich mir sparen. Sie sind nicht mehr die ersten Werke. Es ist nichts als Energieverschwendung. Vielleicht sogar noch mehr Lüge und Heuchelei. Ich mache mich damit sogar schuldig. Dann können wir erahnen, wie der Herr sich fühlt, wenn die Zärtlichkeiten seiner Braut hohl und kalt geworden sind, nur noch Pflichterfüllung, die Liebe zu ihm nur noch geheuchelt. Welche innerlichen Schmerzen fühlt unser Herr? Ich weiß tatsächlich nicht, ob auch nur ein einziger hier im Raum sich das vorzuwerfen hat. Aber wenn es doch jemand geben sollte, wenn du spürst, dass die erste Liebe nicht mehr bei deinem Tun ist, dann bleib stehen und leg die Arbeit nieder. Verlass dein Werk, nimm Abstand und kehr in dich. Und nimm diesen Ratschlag vom Herrn an. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße. Und tu die ersten Werke. Daran denken, wovon ich gefallen bin. Ich hatte es schon gesagt, ich kenne weder die ersten Werke unserer Gemeinde, noch kenne ich die ersten Werke des Einzelnen. Ich kenne aber mich selbst. Und ich kann mir in der Bibel Menschen ansehen. Was haben diese Menschen getan, kurz nachdem sie dem Herrn begegnet waren? Mir fällt da zum Beispiel der Zachäus ein. Lukas Kapitel 19, Vers 2. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt, und er war ein Oberzöllner und war reich. Vers 5. Jesus sah auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Vers 8. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Der Zachäus oder der Herr ist zu Zachäus gekommen, um zu bleiben. Liest man hier interessanterweise in diesem Text. Zachäus hat den Herrn mit Freuden aufgenommen. Und sein erstes Werk, wovon uns berichtet wird, ist ein Werk der Buße. Ich habe mal gehört, dass es damals üblich war, wenn jemand zu Unrecht was abgenommen hatte, dass man zur Wiedergutmachung das Vierfache rückerstattete. Das scheint also eine Selbstverständlichkeit gewesen zu sein. Und das macht er. Er macht den Schaden wieder gut. Zuvor aber tut er noch etwas. Also zumindest steht das in der Reihenfolge hier im Text als erstes. Er gibt zuerst die Hälfte seiner Güter den Armen. Hier steht nicht die Hälfte vielleicht seiner liquiden Mittel oder die Hälfte von dem, was übrig war. Die Hälfte von seinen Gütern. Von allem also. Ich glaube nicht, dass er das dem römischen Fiskus irgendwie gesagt hat. Wie sehr muss ihn der Herr berührt haben, dass er sowas tut? In Matthäus 25, Vers 40 steht ja: Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, So viel ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Zachäus teilt also sein Leben nicht nur mit den Armen, sondern mit dem Herrn und hatte Freude dabei. Und vielleicht hat er später dem Herrn sogar sein ganzes Leben gewidmet. Wir sehen hier das erste Werk eines Menschen, der seine erste Liebe gerade gefunden hatte. Ich möchte euch noch eine zweite Person vorstellen, deren erstes Werk mich beeindruckt wie kein anderes. Es steht in Lukas 7 und ich lese ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße zärtlich und salbte sie mit dem Salböl. Und der Herr sagte dann, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Mit diesem ersten Werk begegnet sie ihrer ersten Liebe. Ich habe überlegt, gibt es ein Wort in der deutschen Sprache, das das, was die Frau hier tut, auch nur annähernd respektvoll benennen könnte? Also zumindest mein Wortschatz enthält keins. Und es ist ja unklar, wer diese Frau war, aber offenbar kannte sie bzw. wusste sie, wer Jesus war. Und was hat sie in diese Beziehung oder in diese Begegnung investiert? Ungefähr ein Jahreseinkommen für das Nardenöl, aber das, denke ich, ist vielleicht noch nicht mal das Bedeutende. Was noch? Sie hat Tränen investiert. So wie die Schwester von Lazarus. Der Herr kann an den Tränen seiner Töchter nicht vorübergehen. Und sie hat ihr Haar und ihre Lippen. Ich weiß nicht was. Entschuldigt, mir fehlen dafür einfach die Worte. Ich weiß nur, dass ich mich sehr klein fühle angesichts dieser Zeugnisse, die uns hier überliefert sind. Was ist mir die Liebe zu meinem Herrn wert? Was investiere ich in diese Liebe, was mich wirklich etwas kostet? Dabei meine ich noch nicht mal unbedingt das Geld. Wenn ich mich erinnere, was ich alles für verrücktes Zeug gemacht habe, am Anfang, wo ich meine Liebste kennengelernt habe, also ich meine meine Frau. Kein Weg war mir zu weit, keine Zeit unpassend, kein Umstand zu widrig, um nicht bei ihr sein zu können. Ich bin manchmal nach Mitternacht noch 200 Kilometer gefahren, nur um wenige Stunden mit ihr zu verbringen, weil das war es mir wert. Nichts war mir damals mehr wert. Man könnte sagen, vielleicht ein bisschen übertrieben. Es veranschaulicht aber, was alles gehen würde und mit was wir uns heute begnügen, mit was wir heute den Herrn abspeisen. Ich haushalte mit meiner Kraft und allem, was ich habe, als ob es meine eigene wäre. Ich kalkuliere und rechne und knausere. Ich bin der Meinung, es gäbe ein Genug bei dem, was ich in die Beziehung zum Herrn investiere. Am Anfang meiner Beziehung zu meiner Liebsten gab es dieses Genug nicht. Warum gibt es das jetzt? Warum gibt es das in der Liebe zu meinem Herrn? Ich kann nicht für euch sprechen. Niemand kann eure Liebe zum Herrn beurteilen als nur der Herr und ihr selbst. Ich sehe nur, was bei mir ist und ich schäme mich. Und der Herr sagt, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Die Epheser hatten ihre erste Liebe verlassen. Und der Herr fordert sie zum Nachdenken auf, dann zur Buße und schließlich dazu, die ersten Werke zu tun. Nun habe ich ja vorhin gesagt, dass ich mir eigentlich die Werke ohne Liebe sparen kann. Das können ja gar keine ersten Werke mehr sein, wenn mir dazu die erste Liebe fehlt. Wie kann ich denn zu meiner ersten Liebe zurückkehren, um auch die ersten Werke wieder tun zu können? Darüber sagt uns der Herr aber scheinbar nichts. Ich möchte im Folgenden versuchen, darauf eine Antwort zu geben. Und ich muss euch aber an dieser Stelle sagen, alles, was ich euch jetzt noch erzählen werde, sind Dinge, die ich selber gerade dabei bin zu lernen und zu verstehen. Aber ich will einfach dem Herrn vertrauen, dass er seinen Diener nicht im Stich lässt oder der Lächerlichkeit preisgibt. Angesichts der biblischen Zeugnisse, die ich euch eben vor Augen gestellt habe, bin ich mir sicher, dass ich aus mir selbst heraus kein Fünkchen davon leisten kann. Aber ist es nicht so, dass der Herr noch nie von uns Eigenleistung gefordert hat? Ist es nicht so, dass unser Herr nichts weiter als unsere Bereitschaft und unser Vertrauen erwartet? Denken wir zum Beispiel an den Petrus, der vermutlich keine Erwartungen hatte, als er am Morgen nach einer langen Arbeitsnacht nochmal vom Herrn rausgeschickt wird zum Fischen. Alles, was er für den größten Fang seines Lebens tun musste, war dem Herrn zu gehorchen. Und vielleicht mag er auch gedacht haben, ich kann es mir nicht vorstellen, Herr. Ich habe sogar arge Zweifel und auch jede Menge Angst. Aber auf dein Wort hin will ich es tun. Und dieser ernst gemeinte Entschluss und das darauffolgende Losgehen reicht aus bei Gott, seine übernatürliche Kraft strömen zu lassen. Und ich staune ja immer über die Elektrik, wo ein im Vergleich winziger sogenannter Steuerstrom einen gewaltigen Leistungsstrom zum Fließen oder auch zum Versiegen bringen kann. Und das war für mich wie ein Bild für Gottes Wirken durch unsere winzige Kraft. Jede Lebenswende beginnt mit einem Entschluss dazu. Und es gab mal einen Film, der hieß Entscheidung aus Liebe. Der Inhalt, der ist jetzt dabei erstmal uninteressant. Der Titel hat mich fasziniert, weil ich glaube, dass der Titel umgedreht eine viel größere Wahrheit ausdrückt. Liebe aus Entscheidung. Der Herr fordert die Epheser auf, die ersten Werke zu tun, ohne dabei zu erwähnen, was mit der ersten Liebe ist, die sie verlassen haben. Die erste Liebe, von der hier der Herr redet, ist die Liebe zu ihm. Das, denke ich, ist klar. Und diese Liebe ist Gott gewirkt. Die kommt nicht aus uns selbst, so wie der Glaube, der auch nicht aus uns selbst kommt, sondern der Gott gewirkt ist. Aber unser Entschluss dazu ist gefordert, unsere Herzensentscheidung, auf dein Wort hin. Ich glaube, dass ursprünglich die erste Liebe Auslöser für die ersten Werke war. Ich vermute aber, und das ist das Wagnis, worauf ich mich einlassen will, ich vermute, dass die ersten Werke auch wieder die erste Liebe bewirken könnten. Ich glaube, es gibt diese Möglichkeit, wo die eigentliche Wirkung die ehemalige Ursache bewirkt. Also gleichsam rückwärts. Wenn wir uns dazu entschließen und Gottes Kraft dazu erbitten und erwarten. Die Werke der Liebe in den biblischen Zeugnissen, die ich euch gezeigt habe, hatten etwas Wesentliches gemeinsam. Die Hingabe. Dieser Begriff ist auch schon in der ersten Stunde gefallen. Alles haben sie in die Beziehung zum Herrn investiert. Wir haben den Herrn heute nicht mehr unmittelbar und greifbar vor uns. Wir können ihnen nicht persönlich diese ersten Liebeswerke tun. Was ich aber kann, diese Liebeswerke meinem Nächsten tun. Mit Hingabe. Schritt für Schritt und immer mehr. Immer mehr will ich in meinen Nächsten investieren. Mein Persönliches, mein Innerstes und vielleicht sogar meine Tränen. Ich will versuchen, echten Anteil zu nehmen an seinem Leid. Ein echtes Opfer zu bringen und nicht nur ein Teil meines Überflusses oder ein Teil meiner Begabungen. Vor ein paar Monaten, als der Rico Kollezei das letzte Mal hier war, hatten wir ihn bei uns zum Mittagessen eingeladen. Er hatte wenig Zeit, weil er noch am selben Tag wieder los wollte und vorher noch zu seiner Mutter musste. Und er war mit seinem alten roten VW-Bus bei uns in die Einfahrt gefahren und unser weißer VW-Bus stand dahinter. Und als wir da so dastanden und uns verabschiedeten, sagt er plötzlich zu mir: "Gibst du mir deinen Bus?" Ich war so perplex, dass ich nur gelacht habe, ohne ihm eine Antwort zu geben. Aber ich glaube, dass es kein Scherz war. Nur war das für meinen Glauben eine Nummer zu groß. Und ich war letztlich froh, dass er nicht nochmal nachgefragt hat. Also ich persönlich stehe da noch ganz am Anfang. Ich bin zu feige, was zu riskieren. Häufig merke ich noch nicht mal, wie oft Gott mir die Möglichkeit zur Hingabe gibt. Weil ich zu sehr noch in diesem Denken gefangen bin, alles zu kalkulieren. Kann ich mir das leisten? Bleibt für mich genug übrig? Reicht meine eigene Kraft? Erst wenn ich keine Bedürfnisse mehr habe, kann ich an meinen Nächsten denken. Meine Gesundheit hat Vorrang vor allem. Und so weiter. Dabei vergesse ich Gott in dieser Rechnung, wo doch alles von ihm kommt. Warum vertraue ich nicht dem Herrn? Weil ich daran zweifle, dass sein Plan für mich mir nicht gefallen könnte? Wie bös und arrogant von mir. Ich bin mittlerweile sicher, dass es keinen anderen Weg gibt, in der Liebe zum Herrn zu wachsen, als den Weg der völligen Hingabe. Ein bisschen reicht nicht aus. Ich habe mich gestern dazu entschlossen, es mehr und mehr zu versuchen, weil ich diese erste Liebe zum Herrn will, die der einzige Sinn des Lebens ist. Mein Leben ist nur lebenswert, wenn ich mich in meinen Nächsten austausche. Vielleicht wie eine Mutter, die sich in ihre Kinder austauscht. Ihren Körper, ihre Nerven, ihre Gesundheit. Man könnte sagen, lieben, lieben, bis es weh tut. Und darüber hinaus. Unser Herr ist uns diesen Weg bis zum Äußersten vorausgegangen. Für uns. Und er sagt in Johannes Kapitel 12, Vers 24: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht." Das hat er für uns getan. Und was uns angeht, wer sein eigenes Leben liebt, verliert es. Und wer sein eigenes Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Erste Werke mit Hingabe, um zur ersten Liebe zurückzukehren. Der Herr helfe mir und uns dazu. Amen.